Weil ich denke, Menschen brauchen Geschichten, ne? Also Menschen sind ja, also gerade Kinder, und wenn es nicht verloren geht, auch Erwachsene haben ja eine unheimlich große Fantasie und können sich in einen anderen Zustand, in eine andere Welt katapultieren, nur durch diese Fantasie. Und ich finde, das ist essentiell, das ist das, was uns Menschen ausmacht, dass wir diese Fähigkeit haben, im Hier und Jetzt zu sein und trotzdem in den Gedanken und in den Gefühlen und in den Bildern ganz woanders.
Ja, Marion, du hast, wir haben den Podcast ja um einen Tag verschoben, weil du unbedingt auf eine Demo gehen wolltest, und zwar gegen Kürzungen in der Berliner Kulturpolitik. Was ist da los in Berlin?
Naja, es wurde beschlossen, also Berlin ist mal wieder richtig am Arsch, um auf Deutsch zu sprechen, was die Finanzen betrifft. Und es muss gespart werden auf allen Gebieten und eben auch ganz empfindlich in der Kultur. Das heißt, 10%, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, müssen alle Kulturinstitutionen einsparen. Das klingt erstmal auf den ersten Blick gar nicht so viel, aber es ist extrem. Also weil das gerade bei freien Trägern, also freien Kultureinrichtungen und so, da geht es um die blanke Existenz. Natürlich auch bei den Theatern und so weiter, die dann ihre Programme bzw. ihre Inszenierungen, ihre Produktion einschränken müssen. Aber das geht um sehr viel mehr. Also da sind wir gestern auf die Straße gegangen, um dagegen zu protestieren.
Weiß man, welche Einrichtungen das besonders hart trifft, oder geht das quasi über alle möglichen Institutionen?
Ich glaube, das geht trifft alle, also alle Kultureinrichtungen empfindlich, aber ganz besonders empfindlich natürlich die Freien, ne? Weil die wissen nicht, ob sie ab Januar überhaupt noch existieren werden. Die müssen ja ihre Mieten bezahlen für die Räume, die sie haben und so weiter. Also die werden ja auch nicht subventioniert, wie die großen Theater zum Beispiel. Und da geht es wirklich ums blanke Überleben.
Und gestern auf der Demo, wie war das oder der Tenor oder was erzählen dir die Menschen da?
Naja, alle, also es war sehr, sehr kämpferisch. Das war auch, weil es ja alles Künstlerinnen und Künstler sind, war viel Musik, es war sehr lebendig und auf der Bühne. Und naja, also wir sehen natürlich auch, und das wird auch nicht vergessen, dass die Kultur ja nur ein Bereich ist, in dem gespart wird. Es wird in allen Bereichen gespart und ganz empfindlich trifft das natürlich auch den sozialen Bereich, ne? Also es ist so viel im Argen und so, also das will ich jetzt gar nicht. Also wir vergessen natürlich nicht, dass die Kultur nicht das allein Seligmachende ist, aber ohne Kultur, irgendjemand hat den Vorschlag gemacht, ja lass uns doch irgendwie auf irgendeine Insel gehen und da einen neuen Kulturstaat gründen, dann werden sie sehen, was in Berlin fehlt plötzlich. Also die ganze Berliner Kultur zieht auf eine Insel und ist dann weg. Und dann fehlt das, was die Hauptstadt nämlich auch ausmacht, nämlich die Kultur.
Ja, und was auch ein großer Faktor ist für die ganzen Menschen, die nach Berlin ziehen. Absolut. Oder dorthin reisen.
Ja,
oder?
Genau.
Das ist ja, wo steht Berlin und die Berliner Kulturszene? Hast du da so ein Gefühl dafür?
Ach, das ist so, das kann ich gar nicht beurteilen, ne? Also ich lebe ja auch in meiner kleinen Blase und bin umgeben von Kultur und suche mir Kultur, die ich interessant und gut finde, ob das jetzt Theater, Musik, Literatur ist, Kino, Film und so weiter. Ich kann das gar nicht beurteilen von außen. Das müssen andere sagen, wie die Kultur eigentlich wahrgenommen wird in Berlin. Aber ich glaube, sie hat immer noch einen sehr, sehr großen Stellenwert, weil es so viel zu erleben und zu sehen gibt, was Kultur, also es ist unfassbar vielfältig, ne?
Jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, du warst mit deinem neuen Kinderbuch, man kennt dich ja vor allem als Radiomoderatorin, aber auch als Autorin, du warst mit deinem neuen Kinderbuch, mit deinem ersten Kinderbuch, so viel ich weiß, Winterkind und Herr Jemini, jetzt auch in Österreich, in Graz. Wie war dieser Besuch für dich?
Das war ganz toll. Also da gibt es ein Literaturfestival und da gibt es eben auch einen Bereich für Kinder und Jugendliche und da habe ich vor so, ich glaube 130 bis 150 Erst- bis Viertklässlern gelesen und das war so lustig, weil die so mitgemacht haben und ich versuche, die auch so reinzuholen in die Geschichte und so. Und das war extrem herausfordernd, aber ganz lustig und man merkt ja, also Kinder ticken ja anders als Erwachsene, die, wenn sie irgendwo hingehen und ihnen was nicht gefällt, machen sie gute Miene zum bösen Spiel. Und bei Kindern kriegst du sofort mit, ne? Also wenn die anfangen, sich zu langweilen oder irgendwas blöd finden, dann kriegst du das 1:1, ne? Dann werden die unruhig, dann quatschen die, dann gähnen die und so. Und das hat gestern nicht stattgefunden. Das war so schön. Also im Gegenteil, es war wirklich sehr, sehr lustig und die wollten danach noch ganz viel wissen, ne? So. Und das hat mich beflügelt. Es war sehr, sehr schön.
Und dann liest du alleine oder liest du das gemeinsam mit jemandem?
Nee, da lese ich alleine und versuche irgendwie diese Figuren, die es da gibt, so ein bisschen lebendig zu machen, dass man auch das Gefühl hat, man ist wirklich in der Geschichte. Und ich habe ja, das Buch ist illustriert von einer tollen Illustratorin, Elinor Weise. Und dann zeige ich die Bilder und man sieht auch, wo man gerade ist in der Geschichte und so. Ja, das mache ich allein.
Jetzt, weil du gesagt hast, die Kinder reagieren natürlich sofort oder sind auch schnell gelangweilt, wenn sie irgendwas nicht fasziniert. Hattest du schon mal das Gefühl, dass du auch gern mal was oder dass du vielleicht auch was umschreiben würdest vom Buch, weil es vielleicht nicht so gut angekommen ist oder die Kinder eher gelangweilt hat?
Ja, nee, ich habe eher so das Gefühl, also nicht umschreiben, sondern beim Vorlesen so das Gefühl, ah, okay, diese Passage kann ich beim nächsten Mal weglassen, ne? So, okay. Springe ich in eine andere Geschichte oder so. Und das ist aber wie bei Erwachsenenlesungen auch, dass man irgendwie das Gefühl hat, das funktioniert gut, das funktioniert besonders gut und das funktioniert nicht so gut. Und da stellt man dann so ein bisschen um. Aber zum Glück hatte ich noch nie das Gefühl, dass die Leute oder dass die Kinder sagen, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht oder so.
Das heißt, deine Lesungen entwickeln sich dadurch auch irgendwie ständig weiter.
Ja, genau.
Hattest du schon mal die Idee, da vielleicht auch das Buch zu erweitern? Das ist ja auch eine Geschichte, glaube ich, die du selber immer weiter dir erzählt hast. Das auch weiter zu schreiben, auch für Lesungen weiterzudenken?
Ja, es gab tatsächlich jetzt von dem Verlag, in dem es erschienen ist, die Frage, ob ich nicht ein neues Buch schreiben würde, weil die Geschichte, die hört natürlich irgendwann auf, aber die beiden Figuren, Winterkind und Herr Jemini, die sind ja immer noch da und eigentlich habe ich total gerne Zeit mit denen verbracht und man könnte überlegen, ob man einfach sie in ein neues Abenteuer schickt und ein zweites Buch schreibt, aber muss ich gucken, weiß ich noch nicht genau.
Sie gehen ja, also diese zwei Figuren gehen ja raus und wollen Schätze finden und Abenteuer erleben, steht es im Buch. Und es gibt ja immer wieder so Situationen, wo sie sich quasi entscheiden müssen, in welche Richtung sie jetzt weitergehen, welches Abenteuer sie erleben wollen. Woher kommt grundsätzlich diese Geschichte, diese Abenteuergeschichte bei dir?
Also diese Geschichte habe ich meiner Tochter angefangen zu erzählen, da war sie noch sehr klein. Also die ist jetzt 31 und sie war damals, weiß ich nicht, 5 oder so. Da habe ich angefangen, da hat sie gesagt, erzähl mir doch mal eine Geschichte. Und ich sagte, wir können doch was vorlesen. Nee, jetzt denk dir doch mal selber was aus. Und dann habe ich angefangen, mir diese beiden Figuren, also Winterkind habe ich so genannt, weil sie im Winter geboren ist, also damit sie auch gleich so eine, ne, so Identifikationsfigur, sie okay. ist im Januar geboren, deswegen ist es ein Winterkind. Und Herr Jemini kam durch, sie hatte damals so 2 imaginäre Freunde, ne? Also Kinder haben ja öfter so imaginäre Freunde und sie hatte 2 davon, die eine war lieb und die andere war garstig. Und, okay. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme mal so eine, also die Garstige war immer Mode, wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat oder wenn sie Mist gebaut hat, dann hat sie die Schuld dieser garstigen Figur gegeben. Und da habe ich gedacht, okay, ich entwickle einfach auch so eine Figur, die aber nicht imaginär ist, sondern die wirklich existiert. Und das ist Herr Jemini, der eigentlich immer schlecht gelaunt ist und so und immer Widerworte gibt und so. So kam das zustande und dann habe ich die Geschichte immer weitererzählt und wollte Abenteuer. Also ich wollte wirklich, dass die was erleben, was man eigentlich sonst nicht ohne weiteres erlebt. Ne? Also nicht Alltag, sondern hinaus in die weite Welt. Weil das ist auch so etwas, was ich toll fand immer, also so Abenteuergeschichten. Und deswegen wollte ich sowas auch erzählen.
Das ist ja total schön, dass diese Geschichte jetzt quasi zu einem Buch gefunden hat, die sich da über Jahrzehnte fast entwickelt hat.
Ja, tatsächlich, ja. Ja.
Was denkst du, warum brauchen wir vor allem als Kinder, aber auch dann später als Erwachsene diese Figuren, diese Identifikationsfiguren?
Ja, ich denke, Menschen brauchen Geschichten, ne? Also Menschen sind ja, also gerade Kinder, und wenn es nicht verloren geht, auch Erwachsene haben ja eine unheimlich große Fantasie und können sich in einen anderen Zustand, in eine andere Welt katapultieren, nur durch diese Fantasie. Und ich finde, das ist essentiell, das ist das, was uns Menschen ausmacht, dass wir diese Fähigkeit haben, im Hier und Jetzt zu sein und trotzdem in den Gedanken und in den Gefühlen und in den Bildern ganz woanders. Und diese Fähigkeit wird natürlich durch Geschichten, die man sich erzählt, die sich Leute ausdenken, aufschreiben, natürlich verstärkt und bedient. Und ich finde das essentiell. Also Fantasie macht uns Menschen aus. Und wenn wir die haben, dann möchten wir sie auch befruchtet wissen irgendwie, ne? Also wenn wir uns selber keine Geschichten ausdenken, dann ist es toll, wenn es Leute gibt, die solche Geschichten sich ausdenken.
Wie war das jetzt eigentlich für deine Tochter? Lena Brasch, die ist ja auch bekannte Theaterregisseurin, Autorin. Wie war das für sie jetzt, diese Geschichte, die sie eigentlich ihr ganzes Leben schon begleitet, so in Buchform zu sehen?
Ach, die hat es total gefreut. Also das ist so, die Geschichte, mit der sie eingeschlafen ist, dass es die jetzt zwischen zwei Buchdeckeln gibt und so. Ich habe die ja so, wie ich sie da erzählt habe, habe ich sie ihr noch nicht erzählt. Also so weit sind wir gar nicht gekommen. Also die beiden, die machen ja dann eine große Schiffsreise. Und jetzt diese Schiffsreise bis ans andere Ende der Welt zu lesen und zu sehen, ist für sie natürlich auch irgendwie lustig, ne? Sagt, ach, so geht das weiter. Und sie ist ja letztlich diejenige gewesen, die das alles losgetreten hat, dieses Abenteuer.
War das auch komisch für euch beiden, dass diese Geschichte auch irgendwie loszulassen, also aus eurem kleinen Kosmos raus in die Welt zu geben?
Ja, also diese Geschichte hat ja nichts, ist ja keine Privatgeschichte, sondern sie hat einen persönlichen Hintergrund, aber letztlich ist es eine Geschichte, die universell ist, wenn man so will, ne? Ein Abenteuer, das wir jetzt nicht als privates Abenteuer teilen, sondern also es ist schön, wenn es in der Welt ist.
Diese fiktiven Freunde, die da in der Geschichte vorkommen, die auch als Projektionsfläche irgendwie so für Kindergefühle oder generell für Gefühle dienen, war das absichtlich? Also wolltest du absichtlich so diese Gefühle, die man durchlebt als Erwachsener, aber auch als Kind, sei es jetzt Heimweh und sei es Eifersucht etc., war das Absicht, das so hinein zu verweben in dieser Geschichte?
Absolut nicht. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also ich schicke diese beiden auf eine Reise und hatte überhaupt keine Absicht, sondern ich wollte etwas mit den beiden erleben und habe dann während des Schreibens festgestellt, ah, okay, was erlebt man denn, wenn man plötzlich weg ist? Und dann kommt so ein Gefühl, also wenn man mit den beiden unterwegs ist, stellen sich Gefühle ein, ne? Also von Heimweh, dann Seekrankheit, das kennen die beide nicht. Also Herr Jemini wird dann seekrank und dann, was ist das eigentlich? Und ist das gefährlich? Nein, wenn man seekrank ist, wird man auch wieder seegesund, ja, so. Und also das alles zu beschreiben, habe ich mir überhaupt nicht vorgenommen, sondern es kam einfach, ne? Und auch dieses Gefühl Eifersucht, wenn zwei eine gute Zeit miteinander haben, dann ist der Dritte oder die Dritte dann traurig und so. Und das sind alles Gefühle, die die beiden vielleicht auch zum ersten Mal erleben und die Kinder ja auch zum ersten Mal erleben und dann feststellen oder dann ein Wort dafür hören, das sie noch nie gehört haben, ne? Und plötzlich so ein Wort, also so ein Begriff beschrieben wird. Aber das habe ich mir überhaupt nicht vorgenommen, sondern es ist einfach passiert, weil ich dann dachte, ah, okay, jetzt haben die dieses Gefühl hat einen Namen, dann bringen wir das doch da irgendwie mit rein. So, also es ist passiert.
Das ist natürlich, das ist beim Lesen sehr schön, weil natürlich diese Gefühle, die man nicht einordnen kann und oft will man ja selber nicht irgendwie zugeben, wie man sich gerade fühlt. Und du schaffst es aber durch die Sprache sehr unvermittelt, das wiederzugeben.
Ja, das ist schön, ja.
Weil du früher Fernweh gesagt hast, es kommen dann auch so schöne Wortspiele vor, zum Beispiel aus Fernweh wird Wegweh oder das schöne Wort Gehirnverschütterung. Sind das so Sprachexperimente, die du absichtlich einbaust, weil natürlich Kinder auch so lustige Wortkreationen machen? Oder was steckt da dahinter?
Ja, auch das ist irgendwie so, ich liebe so den spielerischen Umgang mit Sprache, ne? Also, aber auch das habe ich mir jetzt nicht so vorgenommen. Auch das ist so passiert. Also das Schreiben ist ja, also die beiden erleben ein Abenteuer und ich habe das Abenteuer, das aufzuschreiben und mache ja dabei auch ganz interessante Entdeckungen. Und das ist eben, was man mit Wörtern machen kann oder wie man etwas beschreiben kann. Also dieses Heimweh, dem geht eben dieses Wegweh voraus, ne? Also dieses Fernweh, man nennt es einfach Fernweh. Bei mir heißt es Wegweh. Und dann wird es das Fernweh, Wegweh oder Fernwegweh oder so. Also das ist dann etwas, wo ich Spaß dran habe, mir das auszudenken und so. Aber auch ohne Plan, ne? Also irgendwie denke, okay, mit diesem Wort oder mit diesem Begriff oder Herr Jemini sagt dann eben, jetzt habe ich eine Gehirnverschüttung, ja, und Winterkind sagt, na, das geht doch gar nicht und du heißt das nicht Gehirnerschütterung und so, ne? Also damit, ich spiele so gerne mit Sprache, also weil ich selber sowas unglaublich gerne lese, ne? Also Jandl zum Beispiel, ne? Also das ist so für mich so auch so jemand, den ich sehr, sehr verehre und so, und der mit Sprache ja einfach gespielt hat und so also als Spielzeug benutzt und das macht mir auch Spaß. Also ich würde mich jetzt um Gottes Willen nicht vergleichen, aber das ist so inspirierend, ne? Das macht Spaß. Oder Christian Morgenstern oder so, die viel mit solchen Dingen, also mit Sprache gespielt haben.
Das Buch ist ja auch als Roman für Kinder, glaube ich, oder ein Kinderroman steht vorne drauf. Und das fällt schon auch auf, dass das Buch, du begegnest den Kindern, die das vielleicht vorgelesen bekommen oder die es vielleicht selber lesen, auf Augenhöhe. Und ist das was, was sich vielleicht generell in der Kinderliteratur auch verändert hat, dass man den Kindern, dass man jetzt nicht so, vielleicht du als Erzählerin so runterblickst auf die Kinder und du bist jetzt die Allwissende, sondern man begegnet sich heute vielleicht eher auf Augenhöhe?
Ja, das wäre schön, ne? Also ich glaube, früher gab es so diesen erhobenen Zeigefinger und klassisches Beispiel ist Struwwelpeter, ne? Ich meine, kennt ihr das in Österreich? Ja, klar, Struwwelpeter, also was man tun darf und was man nicht tun darf und so, ne? Und oder diese ständig irgendetwas erklären zu müssen. Und also mich hat das, glaube ich, früher immer genervt und deswegen, das kommt ja auch aus so einem Impuls, so etwas nicht lesen zu wollen, solche Geschichten nicht belehrt zu werden, sondern die Freiheit zu haben, mit Figuren oder mit einer Geschichte irgendwie mitzugehen. Und auch mit einer Ernsthaftigkeit, also was ich wollte, oder was heißt wollte, ich habe diese Geschichte so geschrieben, sagte, okay, ich erzähle mir diese Geschichte und erzähle sie aber Kindern auch. Und deswegen, was du als in Augenhöhe meinst, das ist, glaube ich, die richtige Haltung, dass man irgendwie sagt, ich erzähle nicht Kindern von oben herab eine Geschichte und erkläre ihnen dann noch irgendwie die Welt dabei vielleicht, sondern ich gehe mit ihnen gemeinsam auf eine Reise. Und wenn das passiert, in deiner Wahrnehmung immer mehr, finde ich das toll. Also dass man sagt, okay, das sind Menschen, die sind vielleicht noch nicht fertig mit dem Wachsen und noch nicht fertig in der Entwicklung, aber sie haben eine Fantasie und können so viel mehr verstehen, als wir vielleicht manchmal denken. Und Vorstellungsvermögen und auch ein Erkenntnisvermögen. Man muss denen nicht alles dreimal erklären.
Du hast ja davor schon, ich sage jetzt mal, normale Romane für Erwachsene geschrieben, auch über deine eigene Familiengeschichte, Ab jetzt ist Ruhe. Wie hat sich das Schreiben für dich verändert, wo du jetzt gewusst hast, okay, du schreibst jetzt doch für, ich sage mal, junge Erwachsene oder für Kinder?
Ach, das hat sich, glaube ich, gar nicht so sehr verändert. Es ist genauso anstrengend, weil man um Worte ringt, um einen Satz ringt und so. Man kriegt da, also ich habe jetzt keine Routine bekommen, also mit jedem neuen Buch, das ich schreibe, ob das für Kinder oder für Erwachsene ist, ist es immer wieder ein Anfang, also ist immer wieder die Mühen der Ebene, durch die man kommen muss. Es gibt diese Momente, wo es fließt. Es gibt die Momente, wo man sagt, ach, die ganze Geschichte taugt nichts und so. Also mein Schreiben hat sich eigentlich nicht verändert, weil ich kann ja nur aus mir selber schöpfen und kann nur aus dem nehmen, was da ist und so. Und insofern, ich will das auch gar nicht verändern, ne? Also so, ich meine, ich hätte es manchmal gerne leichter. Und aber auch das gehört ja dazu, dass man irgendwie sagt, okay, ich quäle mich jetzt, so ist das nun mal jetzt, so ist das Leben, ja. So. Und jeder, der mir dann erzählt, ach, das fließt mir alles so zu, denke ich, ah, okay, das Buch will ich vielleicht gar nicht lesen, dass dir alles so zufließt, das merkt man dann auch. Also so eine 0815-Geschichte und sagt, Schema F, ne, also das so Fließbandware interessiert mich ja dann auch nicht, sondern ich möchte vielleicht ja auch merken, dass da nicht, ich möchte nicht die Anstrengung merken, aber nee, ich möchte eigentlich keine Anstrengung merken, aber du weißt, was ich meine, weiß, was, ne? Ja, genau.
Das Buch wurde auch als Theaterstück aufgeführt, stimmt das? Oder war das davor, bevor das Buch quasi erschienen ist?
Das war, bevor das Buch erschienen ist, bekam ich eine Anfrage von einer Regisseurin, die für Dresden, es gibt in Dresden ein ganz tolles Kinder- und Jugendtheater, und die hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Stück zu schreiben. Und dann habe ich dieses Stück, habe ich gesagt, okay, ich habe ja diese Geschichte schon. Ich könnte sie mir auch als Theaterstück vorstellen, habe das aufgeschrieben. Die ist ein bisschen anders, also die endet, also diese Geschichte, da machen die ja diese Schiffsreise bis ans Ende der Welt. Und in dem Theaterstück endet die Geschichte, bevor sie aufs Schiff gehen. Okay. Gut, da müssen sich die Kinder entscheiden, ob sie das überhaupt wollen. Ja.
Da ist man also im Buch ja noch relativ am Anfang eigentlich.
Genau, und da wird eher so diese, sie gehen das Frühstück suchen und finden einen Zauberwürfel und begegnen einer Ratte, die dann Herrn Jemini rettet aus dem Gully und so. Also bis dahin, und dann kommen sie an das Schiff und entscheiden sich, beziehungsweise die Kinder entscheiden, ob sie auf das Schiff gehen oder nicht. Da hört das Theaterstück auf und da geht ja der Roman erst so richtig los.
Und die Kinder gehen raus in die Welt und können das dann imaginieren, quasi ihre,
genau,
wenn ihre sie Schiffsreise wollen. Oder genau, vielleicht auch nicht. Ja. Das Fernweh oder das Wegweh, wie du sagst, oder das Heimweh.
Ja, richtig.
Und oft liegt ja beides dann auch sehr nah beieinander, habe ich mir dann gedacht. Also das Fernweh und Heimweh. Das kommt ja auch oft zusammen.
Genau, das ist ja auch am Ende kommen die ja, man spoilert, glaube ich, nicht zu viel, dass die ja am Ende wieder zurückkommen. Und da gibt es wirklich so einen Moment, wo Herr Jemini, der ja gegen dieses Abenteuer war am Anfang, am Ende sagt, da ist er so traurig und dann fragt Winterkind, was hast du denn? Naja, ich will eigentlich nach Hause, aber eigentlich auch nicht. Das ist dieses Fernweh, Wegweh, dieses ambivalente Gefühl, etwas zu wollen, aber gleichzeitig auch das andere zu wollen. Das kennt man ja, genau.
Welche Bücher, wenn du so an deine eigene Kindheit denkst, an welche Bücher haben dich da inspiriert oder welche Bücher haben dich nicht schlafen lassen?
Es sind seltsamerweise, aber überhaupt nicht seltsamerweise, naheliegenderweise genau solche Bücher. Also ich habe Tom Sawyer und Huckleberry Finn gelesen, Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, ich habe Jules Verne gelesen, ich habe so diese klassische Abenteuerliteratur buchstäblich eingeatmet. Ja. Und die standen, ich habe noch so dieses alte Robinson Crusoe Buch meiner älteren Brüder, das habe ich noch, wo alle reingekritzelt haben. Und ich habe diese Bücher, ich habe quasi die Kinderbücher meiner Brüder auch gelesen. Und das hat mich so, also es hat mich mehr berührt und mehr beeindruckt und mehr inspiriert als alles andere, was ich als Kind so irgendwie, ich habe auch Grimms Märchen gelesen, aber das fand ich irgendwie nicht so. Ich fand dann wirklich interessant, dieses mit Leuten auf eine Reise zu gehen und mir vorzustellen, wie das ist, ein Abenteuer zu erleben.
Wie schaffst du es quasi, diese Abenteuer, die man so schön in diesen Büchern erleben kann und jetzt dann auch nicht mehr als Kind, aber wie schaffst du es, diese Abenteuer weiter in deinen Alltag zu integrieren? Hast du da für dich Wege?
Das ist wirklich das Schreiben. Also wenn man selber keine Abenteuer so viel erlebt, das ist das, was ich meinte mit der Fantasie, dann beamt man sich in ein Abenteuer und denkt sich eines aus. Ja? Und das ist wenn man die Fähigkeit dazu hat, man muss ja nicht schreiben oder so, sondern man kann sich ja wirklich, das, was Kinder ja machen, wenn sie spielen, sich in ein Abenteuer oder in eine Geschichte reinzudenken und reinzufantasieren. Und das mache ich durch Schreiben. Und wenn ich selber, wie gesagt, also ich erlebe natürlich nicht jeden Tag ein Abenteuer und ich bin vielleicht auch gar nicht so abenteuerlustig. Also ich bin, glaube ich, eher, also ich ziehe nicht in die weite Welt hinaus. Ich lasse das dann, das ist dann auch ein Weg, sage ich, ich lasse das andere für mich machen und denke mir die Geschichten und die Abenteuer für sie aus. Und das ist wiederum für mich ein großes Abenteuer.
Ist das auch so der Weg für dich, so das innere Kind ein bisschen zu bewahren, was wir alle irgendwie auf die eine oder andere Art versuchen?
Ja, wahrscheinlich, ne? Also ich habe bis vor ein paar Jahren gar nichts gewusst, dass es so etwas gibt. Aber das ist ja das innere Kind, ja, dass es auch so eine Kategorie ist für das, was uns ausmacht und so und was wir nicht verschütten sollten und so. Und das ist wirklich so, also weil das hält uns ja auch, also wenn ich jetzt für mich spreche, auch so, ja, gesund auf so eine gute Art, ne? Man sagt, okay, der Alltag und das Leben und die äußeren Zwänge, die wir haben, das ist das eine. Und wenn wir dann aber irgendwie einen Kanal finden, zu sagen, ja, das ist aber das, was ich auch noch möchte und was mich glücklich macht, dann ist das doch wunderschön. Und insofern mache ich mir um mein inneres Kind gerade keine Sorgen. Dem geht's, glaube ich, ganz gut.
Ist das quasi dann auch die Antwort auf meine Frage, dass, also wie bist du quasi von dieser Radiojournalistin, Radiomoderatorin, quasi zur Schriftstellerin auch geworden, dass du Abenteuer erleben willst?
Ja, also der Auslöser war da eigentlich das erste Buch, das ich geschrieben habe, war ja, das du schon erwähnt hast, dieses Ab jetzt ist Ruhe, Geschichte meiner Familie, die ich so als Roman erzählt habe. Und dieser Impuls kam ja gar nicht von mir, sondern immer von außen. Also dass irgendwie Leute gesagt haben, du müsstest mal diese Geschichte aufschreiben, weil die schon auch noch mehr erzählt, auch über das Land, aus dem ich komme und was es nicht mehr gibt, die DDR und das Aufwachsen im Osten. Und dann diese Familie, die ja dann verschwindet. Und das war der erste, also kam immer von außen dieser Impuls.
Wunsch von Menschen quasi, Marion, schreib doch bitte diese unglaubliche, ja, Geschichte mal auf deiner Familie.
Ja, genau. Also es kam und dann wusste ich ganz lange nicht wie, bis ich dann so eine Idee hatte, sagt, ja, ich könnte es als Roman erzählen, als die Version, als meine Version meiner Familiengeschichte. Und das aber entlang der Fakten, die wirklich da sind, was diese Familiengeschichte betrifft, aber natürlich fiktional erzählt mit einer Hauptfigur, die mit mir etwas zu tun hat, aber vielleicht nicht hundertprozentig. Ich bin. Und als ich gemerkt habe, wie mich das auch glücklich macht, also nicht dieses Schreiben dieses Buches, war auch, wie gesagt, auch ein qualvoller Prozess mitunter, aber mir etwas auszudenken und Leerstellen zu füllen durch Fiktion, das war so der Moment, wo ich dachte, das ist etwas, was ich vielleicht weitermachen würde. Und als der Verlag gesagt hat, okay, jetzt haben wir dieses Buch, das lief ja ganz gut und so, und wenn du eine neue Idee für eine Geschichte hast, dann erzähl uns davon, schreib. Und so ist dann das zweite Buch, Wunderlich fährt nach Norden, hieß das. Und das ist auch eine Abenteuergeschichte, die mit mir nichts mehr zu tun hat. Ja? Also die wirklich ein Abenteuer einer komplett fiktiven Figur ist. Und das hat mir dann wirklich, dachte, okay, das ist etwas, was ich offenbar gerne mache, dann mache ich das weiter. Und wenn das jemand lesen will, umso besser.
War das auch auf eine Art befreiend für dich, dann quasi dieses zweite Buch zu schreiben und zu sagen, okay, ich kann mich von meiner ganzen Familiengeschichte, auch wenn Roman drunter steht, aber doch sehr viel autofiktional davon ist, aber ich kann mich davon komplett frei machen. Ich muss quasi keiner Geschichte gerecht werden und kann einfach frei heraus erzählen.
Philipp, ich könnte es nicht anders besser formulieren, als du es gemacht hast. Genau so war das. Also dieser Familienroman, das war, ich sage mal, das ist die Pflicht und das andere war die Kür. Also die Pflicht war es auch nicht und es war auch eine Kür. Aber ich habe mich wirklich dann dachte, das ist so befreiend, mich dann auch nicht mehr, wie genau muss ich jetzt sein mit dieser wahren Geschichte, sondern ich kann mir alles ausdenken. Da muss ich auch genau sein, aber da habe ich die Freiheit, mir alles auszudenken und so. Und das war total befreiend. Also es hat total Spaß gemacht.
Aber war dieses Pflichtbuch für dich vielleicht auch notwendig, um dann weiter schreiben zu können, um überhaupt die Kraft vielleicht haben zu können, mit dann neuen Geschichten beginnen zu können?
Ja, natürlich, weil ohne dieses erste Buch hätte ich, und auch diesen Zuspruch, den ich dafür bekommen habe, sagen, Mensch, du kannst ja auch erzählen, wenn man, ne, also wenn Leute gesagt haben, das habe ich so gern gelesen, das war natürlich total ermutigend, ne? Man sagt, okay, also manchmal kamen dann so Leute und sagten, ich habe das in 2 Nächten durchgelesen, wo ich dann denke, ah, krass, ich habe hier 1,5 Jahre geschrieben und du liest das hier. Und also, aber das ist ja das schönste Kompliment, was man kriegen kann, wenn jemand sagt, ich habe das so in einem Ding weggelesen. Und das war natürlich total beflügelnd. Da dachte ich, okay, ich habe, also offenbar kann ich mit Sprache was machen, was andere irgendwie, ja, was ihnen gefällt und was sie gerne lesen und so. Und das ermutigt natürlich, nicht nur eine Geschichte im Kopf zu haben, sondern auch sie so zu erzählen, dass andere das vielleicht gerne lesen.
Jetzt kommst du ja wirklich aus einer außergewöhnlichen Familie. Dein Vater war ja stellvertretender Kulturminister. Bitte korrigier mich, wenn ich vielleicht einen Fehler einbaue. Stellvertretender Kulturminister der DDR, hat die FDJ, das ist diese Jugendorganisation, mitgegründet, damals im Exil. In London, deine Mutter ist eine aus Wien, oder war eine aus Wien stammende Jüdin, die auch im Exil gelebt hat in London. Dann gab es noch diese drei Brüder, Thomas Brasch, Klaus Brasch und Peter Brasch, die als Dichter, als Schriftsteller, als Schauspieler bekannt waren. War das auch diese... Gab es für dich, hast du dir jemals auch gedacht, okay, also diese Bürde auch zu tragen, dieses Buch auch zu schreiben, hattest du auch Angst davor, quasi dieser riesigen Familiengeschichte nicht gerecht zu werden?
Ich hatte großen Respekt davor, aber ich habe eben immer diese Haltung gehabt, ich erzähle ja keine objektive Familiengeschichte, also ich bin ja keine Biografin der Familie, sondern ich erzähle das, was ich erlebt habe mit dieser Familie. Und ich erzähle es hoffentlich so, dass ich ihnen gerecht werde. Also, dass ich sie so wahrhaftig und glaubwürdig wie möglich erzähle. Natürlich auch mit den Abgründen und mit der Traurigkeit und mit Fehlern. Aber immer mit dem Bemühen, sie nicht vorzuführen. Und ihnen das, den Respekt und die ja, Wärme auch zu geben, die sie verdienen. Und das war mir ganz wichtig. Ich meine, sie leben alle nicht mehr und keiner kann widersprechen. Ich hatte ja auch also die Freiheit zu sagen, ich erzähle euch so, wie ich das möchte. Und trotzdem war mir extrem wichtig, dass ich keinen verletze, auch im Nachhinein nicht. Ja, und das hoffe ich geschafft zu haben oder glaube ich eigentlich auch geschafft zu haben. Insofern war es natürlich eine Bürde, aber eben auch mit der Freiheit, sie können ja nichts mehr dagegen sagen. Also man weiß es nicht, ob ich dann vors jüngste Gericht komme und da sitzen sie alle und dann sagen sie, Moment mal, was hast du dir dabei gedacht? Ja, das kann sein, aber erstmal denke ich, mache ich mir darum keine Sorgen.
Aber hattest du dann quasi beim Schreiben auch, oder hast du, wenn man in so einer Familie aufwächst und Brüder hat, die unter anderem bekannt sind, die selber veröffentlichen, die schauspielen, hattest du da auch im Hinterkopf, oh Gott, wie würden die jetzt quasi darauf reagieren oder wie würden die das lesen oder würden sie sich ärgern oder würden sie sich freuen oder wie auch immer?
Ja, also ich dachte so, ich hatte ja nie den Anspruch, ich hatte zwei meiner Brüder, also Thomas und Peter waren beide Schriftsteller und sie waren Schriftsteller mit dieser Intention, sie wollten immer auch Schriftsteller sein, sie wollten nie was anderes machen und das waren sie und sie waren unfassbar begabt, ja, beide unfassbar. Und ich hatte aber nie das Bedürfnis oder auch nie irgendwie auch nur einen Gedanken, auch so etwas machen zu wollen. Also ich wollte nie Schriftstellerin werden. Ich wusste nie, was ich werden will, so. Und das war, glaube ich, auch ein gute Sache, weil ich dadurch nie unter Druck geraten bin, auch so schreiben zu müssen wie meine Brüder, weil ich gewusst hätte, dass ich das ja sowieso nicht kann. Und zu sagen, ich erzähle eine Geschichte, die erzähle ich so, wie ich sie erzählen möchte. Und da gibt es jetzt keine großen Fußstapfen, in die ich treten muss. Ich mache meine eigenen. Ja, so, ah, die sind gar nicht groß, sondern die sind eben, ich gehe einen anderen Weg. Und das war, glaube ich, gut genauso. Ich kann das jetzt im Nachhinein erst so benennen, weil ich darüber mir damals keine Gedanken gemacht habe. Weil wenn ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie werde ich meinen Schriftstellerbrüdern, Künstlerbrüdern gerecht, dann hätte ich gar nicht erst angefangen.
Also das war für dich auch der Weg, quasi zu sagen, okay, ich bin die jüngste Tochter dieser drei Brüder, dieser außergewöhnlichen Familie, aber ich gehe meinen eigenen Weg und das Buch hat quasi auch dabei geholfen.
Absolut. Also weil ich habe, was für mich so ein Geschenk war, also beim Schreiben dieses Buches oder nachdem es dann da war, ich habe ganz viel verstanden plötzlich. Also das ist so, vor allem mein Vater spielt ja eine sehr, sehr große Rolle in diesem Buch. Und bevor ich angefangen habe zu schreiben, war mir gar nicht klar, wie wenig ich über ihn weiß. Und als ich fertig war, wie viel ich über ihn erfahren habe, also einfach durch diese Geschichte, man muss sich ja in jemanden hineinversetzen, warum macht er das jetzt? Dinge, die ich erlebt habe mit ihm, warum reagiert er so? Warum schweigt er da? Warum widerspricht er dort? Was ist da für eine Geschichte noch nicht erzählt? Und ich mir die Geschichte selber erzählen muss und ihr mir durch das Erzählen dieser Geschichte, natürlich auch durch Recherchen, ich habe auch noch mal ganz viel in Archiven gesessen und recherchiert, auch zu meinem Vater und so, plötzlich verstanden, wer dieser Mann eigentlich war. Und das war, also es gab immer so Leute, die gesagt haben, ja, andere Leute legen sich auf die Couch, geben unfassbar viel Geld für Therapien aus und du hast das Buch geschrieben und das stimmt. Also es ist eine Art von Therapie, also einfach nur im Verstehen dessen, was in dieser Familie vorgegangen ist und warum es so passiert ist und wer ich eigentlich bin und warum ich so bin, wie ich bin. Auch das, da habe ich viel verstanden durch das Schreiben des Buches.
Deine Mutter, soviel ich weiß, war ja auch Journalistin, dein Vater als stellvertretender Kulturminister. Habt ihr das quasi schon so mitbekommen als Kinder, als Jugendliche? Oder wurdet ihr dazu auch ermutigt oder gefördert?
Nee, eigentlich nicht. Also meine Mutter war, du hast ja schon gesagt, die ist in Wien aufgewachsen, die musste dann 38 emigrieren nach London. Da hat sie dann meinen Vater kennengelernt. Und meine Mutter wollte immer Schauspielerin werden. Die wollte Schauspielerin sein, Sängerin, also Künstlerin werden. Als dann der Krieg zu Ende war, hat sich dieser Traum erstmal erledigt, weil mein Vater dann gesagt hat, ach, lass uns doch mal in den Osten Deutschlands gehen und dieses bessere Land aufbauen. Und dann hat meine Mutter lange gezögert, die ist erst ein Jahr später ihm gefolgt, nachdem mein Bruder war dann schon geboren in London noch, weil sie überlegt hat, was soll sie eigentlich in Deutschland? Und also das Land, das ihre Familie zerrissen hat, das ihre Familie zum Teil ins Gas geschickt hat, also die Deutschen, was soll sie da? Und dann hat sie sich aber dazu entschlossen. Und das hieß dann aber auch, ihren Künstlertraum, also ihren Traum, eine Künstlerin zu sein, auch erstmal hinten anzustellen, weil da war was anderes gefragt. Dann wurde sie Journalistin. Und das war, glaube ich, etwas, was sehr, also im Nachhinein sehe ich das so, was für sie sehr traurig war, weil sie verkümmert ist auch, weil sie diesen Traum nicht ausleben konnte und viele andere Träume vielleicht auch nicht.
Aber es wurde quasi dieser Idee von einem besseren Land, wie du es gesagt hast, an das hat vor allem dein Vater geglaubt und quasi man hat sich selber und ein Stück weit die ganze Familie in diesen Dienst gestellt. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, nein, meine Mutter war auch Kommunistin, ne? Also die ist auch im Exil zur Kommunistin geworden. Und das war also jetzt nicht, ich reise jetzt diesem Mann, den ich liebe, hinterher und mache das, was er von mir erwartet, sondern sie ist mit der Überzeugung, es hat ein Jahr gedauert, mit der Überzeugung dann ihm gefolgt, dass es vielleicht doch eine gute Idee ist, das zu machen. Und dass sie dann die Notwendigkeit irgendwie verstanden hat, okay, mit dem Traum, Künstlerin zu sein, das hat sich jetzt erstmal erledigt und dann aber mit einer großen Leidenschaft auch diesen Journalistenberuf ausgeübt hat, bis es dann irgendwann, also ich habe sie kennengelernt, bewusst erlebt, da war sie dann schon auch irgendwie sehr, sehr traurig, also depressiv. Wir waren da, haben dann in Karl-Marx-Stadt, also heute Chemnitz, gelebt. Und wenn man eine Wienerin, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, irgendwie, also vor allem mit ihrer Geschichte, Wien, London und die große weite Welt, in einen Provinzkaff in Sachsen verpflanzt, da kann sie nur verkümmern. Und da, das war auch der, also da ist sie ja auch sehr, sehr, ging es ihr wirklich schlecht und sie hat ja dann, hat Krebs bekommen und so. Also es war dann wirklich auch eine düstere, dunkle Geschichte um sie herum und war irgendwann dann auch nicht mehr da. Sie ist verschwunden und also verschwunden im Sinne ihres Traumes und dann eben auch gestorben, sehr, sehr früh. Und das ist so eine Tragik dieser Familie ja auch. Ne? Während dann ihre Söhne das ausgelebt haben, genau. Und das ist natürlich auch, das haben wir, es wurde nie gefördert, ne? Aber ich glaube, es war meine Mutter schon, die gesagt hat, macht ihr mal. Ja, so. Das, also die da schon, wenn ich das schon nicht kann, dann macht ihr mal, ja.
Aber das reicht ja wahrscheinlich oft schon, oder? Dass man dieses, vielleicht so ein Grundvertrauen mitbekommt aus dem Elternhaus oder mach mal.
Das ja, genau. Schon. Also während mein Vater das immer beargwöhnt hat, ne, was okay. seine Söhne machen und die ihm ja ständig auch widersprochen haben, hat meine Mutter gesagt, lass sie an der langen Leine und so. Die machen das schon. Also die war letztlich, sie stand schon an der Seite ihrer Kinder, aber eben nicht lange genug. Ne?
Aber das ist, weil du früher gesagt hast, das ist schon faszinierend auch, dass du eigentlich nie so einen Plan hattest. Und ich glaube, du hast ja Schriftsetzerin gelernt, stimmt das?
Ja.
War das einer dieser klassischen Berufe, die man lernen konnte oder die sich angeboten haben?
Das war auch Zufall. Also ich habe, es gab in der DDR so eine Möglichkeit, man konnte eine Lehre machen, also eine richtige Facharbeiterausbildung und gleichzeitig Abitur. Das nannte sich Berufsausbildung mit Abitur. Das ging 3 Jahre und da gab es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Das eine war irgendwie, ich könnte 3 Baufacharbeiter lernen oder Außenhandelskaufmann oder Schriftsetzer. Und da fand ich das, die anderen beiden haben mich überhaupt nicht irgendwie interessiert. Und Schriftsetzer fand ich irgendwie spannend. Und dann habe ich mich beworben für diese Ausbildung, habe die bekommen und es war die beste Zeit irgendwie. Diese Ausbildung war toll, weil ich so tolle Leute da kennengelernt habe und so. Also da habe ich richtiges Handwerk gelernt, noch am Setzkasten.
Aber auch Matura beziehungsweise Abitur
gemacht. Ja, und Abitur gemacht innerhalb von 3 Jahren, also hatte beides, genau.
Ja.
Und ja, also das war wirklich toll. Also diese
Möglichkeit. Was ja eigentlich eine tolle Kombi auch ist, also diese Ausbildung.
Absolut, ja. Ja.
Also und die war ziemlich einmalig. Gibt es auch in Österreich,
ja.
In verschiedenen Lehrberufen. Das ist ja eine tolle. Wie bist du dann eigentlich zum Radio gekommen?
Ah, das ist.
Oder du warst ja auch, glaube ich, Musikerin, soviel ich weiß.
Ja, genau. Also ich habe erstmal gearbeitet als Schriftsetzerin, 2 Jahre richtig im Schichtdienst bei einer Zeitung und habe nebenbei aber schon Musik gemacht. Da gab es so eine Band, die hat irgendwie eine Sängerin gesucht, weil ihre Sängerin schwanger war und dann, ich weiß nicht mehr, wie das war, also ich kürze das jetzt mal ab und dann habe ich da vorgesungen und dann haben die mich genommen und dann sind wir wirklich jedes Wochenende durch dieses kleine Land getourt, also durch die DDR und in irgendwelchen Studentenclubs und Jugendclubs gespielt und haben, dann gab es eines Tages ein Festival irgendwo und da war das Radio und da war dieser Jugendsender DT64, bei dem ich dann später auch gearbeitet habe. Und die waren kurz, und die haben uns interviewt. Also die Band hat mich irgendwie vorgeschickt, hat gesagt, du bist doch die vollständigen Sätze sagen kann, mach mal und so. Und dann haben die ein Interview gemacht. Und dann sagte der Redakteur, dieser Sender, der wird demnächst sein Programm erweitern, wir suchen Leute. Also wenn du jemanden weißt oder du selber und so. Und da habe ich mich beworben, weil ich habe dann bei irgendwelchen Verlagen noch gearbeitet und so, eher gejobbt und dachte, okay, Radio, das ist ja toll. Und dann habe ich mich beworben und die haben alles genommen, was nicht bei 3 auf dem Baum war, weil die suchten hängend, händeringend irgendwie Leute. Und dann war ich da Musikredakteurin und habe da angefangen, Radio zu machen, habe dann später auch Beiträge gemacht und dann haben die mich vors Mikrofon gesetzt und gesagt, du moderierst jetzt und also so, das ist mir passiert. Und das war natürlich ein großes Geschenk, weil das mache ich ja heute noch.
Alles irgendwie passiert, das ist auch eine schöne Lebensgeschichte, oder?
Ja.
Wenn das so War der Vater dann eher stolz auf die Radiomoderatorin oder war er doch auch irgendwie traurig, dass du nicht Schriftsetzerin geblieben bist?
Das ist eine gute Frage. Also er war total stolz, als ich Schriftsetzer war, weil er sagt, ja, das ist Arbeiterklasse, ne? Also ich habe ja dann wirklich gearbeitet und ich war in einer Brigade und ich war
Schichtbetrieb.
Ja, Schichtbetrieb und ich war die einzige Frau, das einzige junge Mädchen da unter lauter Männern und so, ne? Und das war für mich übrigens auch eine richtig tolle Schule, so. Diese Arbeiterklasse und so. Und da habe ich 2 Jahre gearbeitet und das fand er ganz toll. Und als ich dann da wieder aufgehört habe und dann in Verlage so gegangen bin und so, das hat er dann schon wieder beargwöhnt, sagte, ach Mensch, das war doch so toll und so. Aber er hat dann auch verstanden, dass er mich sicher nicht mehr einmischen kann. Und das Radio fand er dann auch irgendwie nicht so, ja. Aber er hat dann nichts mehr gesagt. Ich war erwachsen, ja. Der hätte ja sowieso nicht mehr irgendwie sagen können. Aber das fand er immer so, naja, jetzt wird die auch Künstlerin, naja.
Hätten nicht die 3 Brüder gereicht.
Genau, genau.
Wann hast du selber vielleicht oder ja selber gemerkt, dass du, was du mit deiner Stimme fähig bist zu machen? Also was du, wie du Menschen berühren kannst, wie du sprechen kannst. Also das ist ja schon, du hast ja schon eine sehr einzigartige Stimme, wenn ich das sagen darf. Und die braucht man wahrscheinlich auch zu einem Gutteil im Radio. Aber hast du das selber irgendwie bemerkt oder wurdest du irgendwie geschult oder woher kommt das?
Oh Gott, erstmal danke. Ich denke ja, das ist ja Anatomie. Also ist ja irgendwie keine, man kann zwar so eine Stimme schulen, ich hatte ja auch Gesangsunterricht, also man lernt zu atmen und wie man eine Stimme stützt und so, das ist sicher sehr hilfreich. Ansonsten ist das, glaube ich, also das ist ein Geschenk, wenn man ein Organ hat, was andere vielleicht gerne hören, ja. Das ist jetzt kein Verdienst. Und nee, also weiß ich nicht. Also es ist schön, wenn es so wahrgenommen wird, aber hat jetzt bei mir jetzt nicht, löst jetzt nicht irgendwas aus, außer dass ich einen guten Beruf habe, wo man das offenbar ganz gut gebrauchen kann.
Hast du dann später noch in dieser Band gespielt oder hast du dich dann anderweitig noch als Musikerin betätigt?
Also die Band, hat sich dann irgendwann Mitte der 80er aufgelöst, Mitte der 80er Jahre. Und es gab dann nochmal der Sender, bei dem ich arbeite, also Radio 1. Da gab es mal so eine Radio 1 Band, da habe ich dann auch mitgesungen und so. Und das war nochmal interessant, auf der Bühne zu stehen. Wir haben dann zum Beispiel auch im Theater gespielt, gab es die Marx Brothers Radio Show, da waren wir die Theaterband und so. Und da haben wir so mehrere Abende, übrigens mit Grissemann und Stermann damals
noch. Ah, okay.
Ja, die ja bei Radio 1 damals noch eine Sendung hatten. Und da haben wir die Marx Brothers Radio Show gespielt und wir waren die Theaterband und so. Und da wieder auf einer Bühne zu stehen, das war total schön, das war ganz lustig. Aber ich hatte ja auch nie so eine Musikkarriere im Sinn oder so.
Hättest du dir das vorstellen können, oder?
Es gab mal eine Zeit, also wo ich irgendwie auch dachte, okay, ich hatte Gesangsunterricht, irgendwie kam das ganz gut an, was ich in der Band gemacht habe. Dachte, ja, vielleicht kann ich das studieren. Und dann habe ich mich auch beworben an der Musikhochschule hier in Berlin und hatte eine Eignungsprüfung. Und da wurde dann gesagt, ja, ist nicht schlecht, aber werde doch lieber Schauspielerin oder so. Da kannst du ja auch singen. Also reichte nicht für das Studium. Und da dachte ich, okay, das hat ja auch seinen Sinn irgendwie, dass ich das nicht mache und so. Und da war ich dann gar nicht böse drüber. Also ich hatte nie, wie ich schon sagte, ich hatte nie irgendwie so nie ein Ziel oder was will ich eigentlich werden, sondern es gab Türen, die da irgendwie plötzlich da waren. Dann habe ich da mal die aufgemacht und habe reingeguckt oder bin manchmal auch durchgegangen, aber es gab nie die Tür, die ich immer finden wollte oder so. Mhm.
Aber war das Singen irgendwie bei euch in der Familie, hat man das gemacht? Also seid ihr zusammengekommen, habt gemeinsam gesungen oder mit den Brüdern?
Nee, gar nicht. Also meine Brüder haben auch, Thomas hat mal in einer Band gespielt und so, aber nee, eigentlich war Musik immer nur passiv anwesend in Form von Schallplatten oder so. Aber wir haben in der Familie überhaupt keine Musik gemacht, nein.
Weißt du, woher diese Leidenschaft für Musik, und du interviewst ja auch viele Künstlerinnen, Künstler, Musikerinnen, Bands, woher diese Leidenschaft für Musik bei dir kommt?
Die kommt, glaube ich, aus der gleichen Ecke, wie ich auch Literatur liebe. Ja? Also ich höre unglaublich gern Musik zu unterschiedlichsten, in unterschiedlichsten Verfassungen, unterschiedlichste Musik und so. Das ist einfach da. Also ich brauche das. Ohne Musik könnte ich gar nicht. Also es gibt auch mal Tage, wo keine Musik stattfindet, wo Stille irgendwie angesagt ist. Aber Musik schon sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das hat ja jeder, oder? Oder fast jeder.
Ich kann es mir fast nicht anders vorstellen. Ja. Aber war das damals auch schwierig? Oder war es vielleicht auch dieser Reiz, nicht alles verfügbar zu haben, sich auch vielleicht Platten irgendwo organisieren zu müssen oder es mal irgendwo quasi aus dem Westen irgendwie organisieren zu müssen? Also war das auch dieser Reiz oder gab es einen anderen Reiz für Musik, sagen wir so?
Naja, es gab einen anderen Zugang, weil es keinen Zugang gab. Ne? Also wir mussten uns wirklich, wir konnten natürlich Westradio hören und dann gab es natürlich auch so, dann haben wir auf Kassette mitgeschnitten, ne? Ganze Sendungen, ganze Songs und so weiter. Und die Musik war nicht so verfügbar. Im Radio schon, aber sonst nicht. Und es bedurfte doch schon einiger Anstrengungen, dann auch in den Besitz der Platten zu kommen. Und deswegen haben wir vielleicht das anders gewertschätzt, weil es nicht so zugänglich war. Aber ich glaube, diese Leidenschaft oder dieses Gefühl, Musik auch zum Inhalt seines Lebens zu machen, die wohnt uns ja auch, also den meisten von uns ja auch so inne, ne? So, aber eben, wir haben das anders gewertschätzt, weil wir nicht so leicht in den Besitz gekommen sind, ne, von Musik, ja.
Was mich so abschließend noch interessieren würde, du hast zuerst gesagt, okay, du schreibst vielleicht ein weiteres Kinderbuch. An was arbeitest du gerade? Was treibt dich gerade so um?
Jetzt arbeite ich gerade an einem Theaterstück. Und zwar das aber nicht für Kinder, sondern weil wir drüber gesprochen haben. Ich habe ja erwähnt, diesen Sender, für den ich gearbeitet habe, DT64. Und der hat so gerade in dieser Zeit 89, 90, also mit dem Ende der DDR und diesen Umbruchzeiten eine sehr, sehr große und wichtige Rolle gespielt. Und darüber schreibe ich gerade ein Theaterstück. Weil ich finde auch total interessant, aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Es ist zwar ein historisches Thema, dieser Radiosender, aber er erzählt auch viel, wie Menschen in Extremsituationen oder in Umbruchsituationen sind. Also da, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, was Opportunismus betrifft, was Widerstandsfähigkeit betrifft, was Gradlinigkeit und Rückgrat betrifft. Und darüber schreibe ich was. Also das wird für Jugendliche sein, so Kinder und Jugendliche, also eher ab 14, wo es ja auch darum geht, wer sind wir eigentlich in einer Welt wie dieser? Und das kann man über historische oder gesellschaftliche, historische Themen beackern. Und das schreibe ich jetzt gerade.
Das heißt auch, wie sich quasi diese Enge vielleicht, die man so Ende der 80er auch gespürt hat in der DDR und im Radiosender, quasi welche Freiheiten man sich da auch rausnehmen kann und wie weit man da gehen kann und wie sehr man diese Grenzen ausloten kann, oder?
Genau, darum geht es und eben aber auch, also dass wir erleben, also wir Menschen sind ja so unterschiedlich und es gibt Menschen, die sich anpassen, andere, die sich nicht anpassen können. Und sehr viel dazwischen, ne? So, und das versuche ich zu erzählen. Also das ist eben nicht, ob das 89 ist oder 2024, wo wir in extremen Situationen auch leben, gesellschaftlich und so, und wo Menschen sich so oder so verhalten, sich für das oder jenes entscheiden. Und das kann man, glaube ich, über eine alte Geschichte auch genauso erzählen wie über eine heutige.
Absolut. Vielleicht braucht man auch diese Geschichten, um, sei es jetzt Themen wie Rechtsruck, das trifft ja uns in Österreich wie auch in Deutschland, bis in die USA.
Ja.
Dann doch auch aus der Geschichte lernen bis zu einem Gutteil, oder?
Das wäre schön, wenn wir endlich mal was draus lernen würden, oder?
Das Buch hast du ja deiner Tochter gewidmet und du hast es auch ihr quasi zuerst erzählt, schon vor Jahrzehnten mittlerweile. Jetzt ist aus dieser unglaublichen Familie seid eigentlich nur noch ihr zwei übrig, wenn man das so sagen kann. deine Tochter ist jetzt auch Künstlerin geworden, auch Autorin, Regisseurin. Glaubst du, ist das eigentlich so der Weg, der euch irgendwie vorgeschrieben ist? Also ist das in eurer DNA?
Gute Frage. Also ich habe auch oft drüber nachgedacht. Also als ich von meiner Mutter gesprochen habe, das, was an künstlerischem Potenzial oder an Talenten da ist, das war bei ihr schon da und hat sich vielleicht irgendwie fortgepflanzt. Aber die Konsequenz, mit der meine Tochter das jetzt sogar noch weiter treibt als ich, also das heißt, was heißt weiter treibt, also sie hat sehr, sehr früh schon angefangen zu sagen, ich will Theater machen, ich habe Lust irgendwie ans Theater zu gehen, da war sie kurz nach dem Abi. Und bei mir hat es sehr viel länger gedauert, bis ich überhaupt irgendwie wusste, was ich will und so. Also dass sich das immer fortpflanzt und aber auf so eine schöne Weise dann einlöst, diese Sehnsucht meiner Mutter, sich in ihr quasi noch mehr einlöst als in jedem anderen irgendwie, finde ich schön, ja.
Das ist schon faszinierend, wie sich das so über Generationen und auch von Menschen, die sich ja nie begegnet sind, auch dann weitergetragen wird. Ja, Marion, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr schön, über dein neues Buch zu reden. Ich würde dir gerne zum Abschluss gerne noch ein paar kurze Fragen gerne stellen.
Okay.
Gerne mit kurzen Antworten. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Nach Wien, weil es meine Mama-Stadt ist.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Verstört, wie heißt der? Sandra Hüller?
Der Gerichtsfilm?
Nee, nicht der Gerichtsfilm, sondern, wie hieß denn der? Diese Geschichte von Höss erzählt, Auschwitz. Zone of Interest.
Zone of Interest, genau.
Zone of Interest fand ich sehr verstörend.
Ja, stimmt, ja. Auch sehr sehenswert.
Ja, absolut. Also durch diese Abwesenheit von Terror und trotzdem Terror, ja.
Und auch hören, also man hört ja eigentlich
Man hört den Terror, Schrecken. Man sieht ihn nicht, man sieht genau den Schrecken nicht, man hört ihn ja.
Eigentlich ein unvergessliches Kinoerlebnis war das auf mehreren Arten.
Ja.
Ja. Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Welches Buch? Jetzt muss ich mal, ich lese immer so viel, weil ich so viel ja auch mit Literatur zu tun habe. Welches Buch? Es müsste ja auch was Neueres sein, ne?
Ganz egal, wie du.
Na, dann würde ich, ich gucke gerade, was ich.
Der Bücherstapel.
Ja, genau. Das sollte ja dann auch immer spontan sein, ne? Also es gab jetzt so in letzter Zeit nichts, was mich so umgehauen hat, dass ich das jetzt unbedingt weitergeben würde. Aber es gab bestimmt was. Aber dadurch, dass ich immer so viel lese. Naja, ich mache das jetzt trotzdem. Also es wird im Februar erscheinen, die gesammelte Prosa meines Bruders Thomas.
Ah, schön.
Ja, also die gesammelten Gedichte sind schon erschienen.
Ja.
Und jetzt kommt im Februar seine gesammelte Prosa, also alles, was er in Prosa jemals geschrieben hat, also fast alles wird da erscheinen. Das empfehle ich jetzt einfach ganz, weil meinem Bruder so toll finde.
Warst du da auch irgendwie beteiligt bei der Entstehung?
Nee, wir machen hier in Berlin irgendwie, er wird ja nächstes Jahr 80 im Februar.
Wahnsinn.
Genau. Ist immer so krass, weil ich mir meine Brüder nicht als ältere Herren vorstellen kann, auch nicht will. Der wäre 80 und da erscheint dieser Band, daran war ich nicht beteiligt. Nee, ich habe damit gar nichts zu tun, aber wir machen am Berliner Ensemble hier in Berlin so einen Abend mit für ihn.
Das ist ja so faszinierend, was du gesagt hast, bei Menschen, die relativ jung oder jünger verstorben sind, die bleiben natürlich dann immer jung.
Ja.
Während man selber älter wird, das ist ein faszinierender Gedanke eigentlich.
Ja, das ist irre. Nicht. Und bei meinen Brüdern ist es so, dass ich war immer die kleine Schwester und habe die alle altersmäßig überholt. Ja, wirklich. Und trotzdem sind das meine großen Brüder, obwohl ich jetzt eigentlich ihre große Schwester wäre, altersmäßig.
Da kann man nochmal dein Buch Ab jetzt ist Ruhe vielleicht empfehlen bei dieser Frage. Was ist das schönste Lied der Welt?
Das schönste Lied der Welt. Oh Gott. Hättest du mich nicht vorbereiten können auf die Fragen? Das schönste Lied der Welt. Also das wechselt ja immer so, ne? Also es gibt so, es gibt gerade wieder so eine Phase, wo ich ganz viel Leonard Cohen gehört habe. Und ich finde, Famous Blue Raincoat ist in dem Moment, wo ich es jetzt mal wieder so ganz intensiv gehört habe, für mich das schönste Lied der Welt gewesen. Aber wenn ich jetzt noch eine Weile länger drüber nachdenke, fallen mir noch 10 andere schönste Lieder der Welt ein.
Ich habe auch gedacht, 20 habe ich sicher, die sich so abwächst. Aber ist doch eine schöne Antwort.
Ja.
Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Ach, ich weiß nicht. Also ich denke immer, wenn ich weg bin, bin ich weg. Da interessiert mich eigentlich auch nicht, was bleibt oder so. Und ich weiß es nicht. Also wenn ich habe ja Bücher geschrieben, wenn die noch irgendwie Leute lesen, wenn ich nicht mehr da bin, würde mich das freuen.
Und hast du irgendwelche letzten Worte für uns heute?
Letzte Worte? Ich weiß nicht. Also nichts, was so allgemeingültig ist. Hoffnung nicht aufgeben.
Ist schön. Ab jetzt ist Ruhe, würde sich vielleicht bei dir auch immer
anbieten. Genau, das letzte Wort. Ja, ab jetzt ist Ruhe, Philipp.
Das war die Autorin und Moderatorin Marion Prasch. Hören kann man Marion Prasch regelmäßig beim tollen Berliner Radiosender Radio 1. Mein Name ist Philipp Dulle und wenn ihr Lust habt, meinen kleinen Independent-Podcast ein bisschen zu unterstützen, dann geht das jetzt auch ganz einfach über PayPal. Ich habe das in den Shownotes noch einmal verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Weiterverbreiten und für die guten Reviews und bis zum nächsten Mal.